Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Vitamin P, dem Podcast von Kopfvitaminen, Vitamin Psyche, quasi geht es um Themen der psychischen Gesundheit und ja, es ist schön, dass ihr heute auch einmal wieder reingeschaltet habt. Wir haben ein ganz, ganz besonderes Thema heute geplant und es ist ein Thema, welches so ein bisschen in Richtung psychische Gesundheit, psychische Störungen mündet, aber auch hier wieder der Aspekt eine Rolle spielt, wie wir dieses Thema umsetzen und wie wir das anwenden können. Bei mir zu Gast ist heute Lisa Maria Merkens. Wir kennen uns aus der TU Chemnitz, also wir kennen uns vom Studium, vom Psychologiestudium und wir hatten eine Zeit lang nicht so viel Kontakt miteinander, hatten immer mal über Internet das eine oder andere gesehen und dann sind wir plötzlich wieder zueinander gekommen. Wir haben uns getroffen zu einem Thema, weil du, liebe Lisa, etwas ganz Erstaunliches gemacht hast, wie ich finde. Ich habe es gesehen und habe gedacht, das ist eine super Idee, deswegen muss das in den Podcast irgendwie rein. Du hast gesagt, ja, das machen wir. Nämlich hast du ein Buch herausgebracht mit einer Dame, mit einer Kollegin, wo wir gleich drüber sprechen werden. Und dieses Buch heißt, wirst du wieder fröhlich, Mama? Fragezeichen. Das heißt, es geht so ein bisschen um das Thema Depression, um das Thema, wenn Eltern depressiv erkrankt sind und was dann mit den Kids passiert und wie wir damit umgehen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Erstmal herzliches Willkommen bei uns beim Podcast. Vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Genau, und ich habe jetzt schon versucht, das ein ganz kleines bisschen einzurahmen. Wir kommen erstmal zu dir. Liebe Lisa, kannst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name hast du ja schon gesagt. Also ich habe Psychologie studiert ganz ursprünglich und habe dann eine Ausbildung als Familientherapeutin bzw. systemische Therapeutin gemacht. Und parallel dazu habe ich Journalismus im Fernstudium noch studiert. Habe dann nach dem Studium in verschiedenen Bereichen in der Psychologie gearbeitet, Suchttherapie, Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen beruflicher Art, mit langzeitarbeitslosen Familien, ja. Und dann habe ich zwei Kinder bekommen, war eine Weile in Elternzeit und habe mich nach der Elternzeit dann entschieden, dass ich jetzt erstmal vorwiegend in die journalistische Richtung gehen möchte, ohne aber meinen psychologischen Hintergrund gänzlich zu verlieren. Ja, und deswegen bin ich jetzt seit Anfang diesen Jahres freiberuflich tätig, selbstständig als freie Journalistin und Therapeutin.
Ah, das interessiert mich. Das ist natürlich total spannend, weil das so ein bisschen mal was anderes ist als die Menschen, die vom Studium dann gehen und dann, sagen wir mal, in die Therapie gehen. Das ist auch total wichtig, aber das scheint ja so ein bisschen was Besonderes zu sein, weil du verschiedene Bereiche auch miteinander verknüpfst, was wir heute auch so besprechen. Kannst du vielleicht ganz kurz ein bisschen noch näher erläutern, wie der Journalismus und das Therapeutische möglicherweise auch zusammenhängt, dass da so eine Schnittmenge vielleicht besteht?
Also ganz davon abgesehen, dass das beim Therapieberichteschreiben sehr hilfreich sein kann, habe ich natürlich zum Beispiel die Verbindung in meinem Buch, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich habe ein psychologisches Wissen, ich habe einen Hintergrund, warum sollte ich das nicht mit meiner Liebe auch zum Schreiben verbinden? Und ich arbeite auch bei einigen Zeitschriften in diesem Bereich. Also es gibt eine, die heißt Psychotherapie und Seelsorge, für die schreibe ich zum Beispiel ganz viel. Oder für Familienmagazine, wo ich dann immer für die psychologischen Themen angefragt werde. Genau, also wo ich einfach so dieses Wissen aus dem Studium nutzen kann und das in bestenfalls schöne Worte packen kann.
Genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt erkennt ihr den Zusammenhang zu uns, weil wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir probieren, die Psychologie und die psychische Gesundheit, die Grundlagen irgendwie in die Anwendung zu bringen. Deswegen finde ich das total super, dass das auch so ein bisschen wissenschaftsjournalistisch dann so die Aufbereitung auch ist. Wie kommt man auf deine journalistische Seite? Das ist
ja, also ich habe eine Homepage, einfach lisamariamerkens.com. Ja, .com, jetzt musste ich selber überlegen.
Ich könnte auch parallel gucken, aber...
Genau, oder auch auf Instagram, merkens.journalismus, genau. Merkens mit H, ist wichtig.
Vergiss mit, man mit H, genau, ja. Mit H. Also wir werden es bestimmt dann am Ende auch nochmal erläutern und nochmal darauf verweisen, aber das ist ja gut, wenn man es einfach schon mal gehört hat. Also vielen Dank für die Ausführung. Also es gibt ein Buch und wir wollen über dieses Buch reden und über ein wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich wenn Eltern depressiv erkrankt sind. Was bedeutet das?
Ja.
Genau. Also, wie kam es denn eigentlich zu dem Buch? Wir möchten noch dazu erwähnen, es ist ja noch Anne-Christine Arnold mit dabei. Richtig. Das ist die zweite Autorin mit.
Ja, es ist die Illustratorin.
Illustratorin, genau. Aber erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, also die Idee entstand mehr oder weniger im Brainstorming mit dem Verlag. Also ich habe einen Kontakt bekommen zu dem Neukirchener Verlag, in dem das Buch erschienen ist, und habe mich mit der Verlagsleiterin getroffen. Wir haben überlegt, okay, was gäbe es für Themen? Und ich habe gesagt, ich würde eben gerne ein psychologisches Thema behandeln aufgrund meines Backgrounds. Und dann haben wir überlegt, was liegt oben auf. Und ich habe einfach relativ schnell an psychische Erkrankungen, an Depressionen gedacht, weil ich durch meine psychologischen Arbeitsstätten vorher gemerkt habe, das ist ein sehr, sehr häufiges Thema, was genauso häufig tabuisiert wird, wie es auftritt. Und der Verlag hat eben eine Kinderbuchreihe, wo auch Themen wie Sternenkinder, generell Todesfälle, solche Dinge erklärt werden, kindgerecht. Und dann hat sich das einfach so zusammengefunden, dass die gesagt haben, okay, das würde super in unsere Reihe passen. Und dann habe ich das Thema gemacht als erstes Buch. War so nicht geplant, aber hat sich so ergeben. Mhm.
Und wie ich finde, ist das auch sehr, sehr schön und auch sehr illustrativ. Es ist quasi so eine Vorlesegeschichte, womit man arbeiten kann. Na, wir gucken dann später auch nochmal drauf, wie man das auch gut multiplizieren kann. Aber für den Anfang, es geht also um depressiv erkrankte Elternteile. Mhm. Es geht um die Depression. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick geben. Was bedeutet das Thema Kinder depressiver Eltern?
Genau. Also vielleicht nochmal zu dem Buch. Wie du schon gesagt hast, es gibt halt diese Bildgeschichte, Vorlesegeschichte. Die Anne-Christine Arnold hat die Illustration gemacht, ich habe quasi die Texte geschrieben, und da geht es um eine Familie. In dem Fall ist jetzt die Mutter an Depressionen erkrankt, es könnte aber genauso gut der Vater sein. Also die Frage hatte ich auch schon mal bekommen, sind es immer die Mütter? Nein, natürlich können es auch die Väter sein. Und was ich so aus meinen Arbeitsstellen mitbekommen habe, ist dieses Thema einfach extrem einschränkend für die Familien und vor allem für die Kinder, weil die natürlich mitbekommen, irgendwie Mama und Papa, Mama oder Papa verhalten sich anders. Und dadurch, dass das Thema eben auch so tabuisiert ist, entsteht da ganz schnell so ein Schamgefühl. Es kann auch zur Isolation kommen, weil man eben nicht drüber spricht, wie es zu Hause gerade aussieht. Also ich selber habe keine autobiografischen Erfahrungen jetzt irgendwie mit dem Thema, aber ich habe tatsächlich zwei Bekannte, die das betrifft, wo man einfach auch gemerkt hat, okay, das schränkt wirklich den Familienalltag ein, es schränkt das Sozialleben ein, das schränkt auch die Kinder ein. Genau, also deswegen ist es einfach in meinen Augen ein sehr wichtiges Thema, zumal ja auch die Kinder ein vielfach erhöhtes Risiko haben, selber psychisch krank zu werden. Also da gibt es ja Studien dazu, die das eben auch belegen. Mhm.
Weil das über den Erziehungsstil dann kommt, oder?
Ja, zum einen, weil es ja genetisch mit veranlagt ist. Ne? Mhm. Also die Veranlagung für Depression kann vererbt werden, und weil die Depression auch den Erziehungsstil der Eltern einfach beeinflusst. Mhm. In dem Sinne, dass das erkrankte Elternteil vielleicht sich nicht mehr so um das Kind kümmern kann, sich dem nicht mehr so zuwenden kann, wie es gerne würde. Und das Kind merkt, okay, Mama oder Papa sind traurig und versteht natürlich nicht, warum. Mhm. Also es ist, gerade für kleinere Kinder ist es nicht so, wie wenn jemand jetzt ein gebrochenes Bein hat oder erkältet ist, wo man sieht, okay, der ist krank, derjenige muss im Bett liegen. Sondern es ist erstmal von außen kein erkennbarer Grund. Und ganz oft ist es bei den Kindern dann so, dass die das auf sich beziehen und dass die sagen, okay, es liegt dran, dass das Elternteil mich nicht mehr lieb hat, oder ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, jetzt bin ich schuld, dass Mama oder Papa traurig sind. Und dann übernehmen viele Kinder auch die Verantwortung und haben so das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen, dass es Mama oder Papa wieder besser geht.
Ja, da fällt mir, da fällt mir Schulz von Thun ein, das Kommunikationsmodell. Ja. Das heißt, das Beziehungsohr wirkt dort eher bei den Kids, vor allem wenn die keine Begründung dafür haben, was irgendwo passiert, weil die Vorstellungskraft im Grunde genommen noch nicht da ist.
Richtig.
Also wird es auf dem Beziehungsohr zum Beispiel gehört und nicht auf einem Selbstoffenbarungsohr, dass die Mama, es hat mit mir nichts zu tun zum Beispiel.
Ja, genau.
Das Thema Tabuisierung hattest du gleich als allererstes erwähnt. Wir hatten am 10.10. den Internationalen Tag zur psychischen Gesundheit. Da hatten wir den Podcast mit Tobias zum Thema Stigmatisierung. Vielleicht kannst du das den Hörern noch mal so ein bisschen erläutern, was Tabuisierung bei Depressionen im elterlichen Kontext, im Familienkontext vielleicht auch genau bedeutet.
Ja, also psychische Erkrankung ist ja generell so ein Thema, was häufig noch ein Stigma hat. Und aus meiner Erfahrung nach hat Depression noch mal so ein Besonderes, weil viele sagen, es ist doch keine Krankheit, der ist doch einfach nur ein bisschen traurig, in Anführungsstrichen. Und man muss doch einfach nur mal aus dem Bett aufstehen. So. Und dieses Verständnis dafür, dass es eben nicht einfach ist, sondern dass es eine Erkrankung ist, das ist häufig für Außenstehende nicht da. Und vor allem bei Eltern hindert diese Scham dann darüber, dass man eben vielleicht nicht aus dem Bett hochkommt und nur grübelt und nur alles gerade negativ sieht, die hindert auch häufig dran, dass die Eltern dann sagen, okay, wir suchen keine Beratungsstelle auf oder so. Und ich habe es tatsächlich auch schon gehört, dass viele sagen, ja, dann, wenn ich das jetzt mache, dann kommt ja das Jugendamt und entzieht mir das Sorgerecht für meine Kinder. Also auch die Angst ist teilweise da, dass Eltern sagen, wenn ich jetzt mir Hilfe suche und zugebe, dass ich eine psychische Erkrankung habe, dann sind sofort meine Kinder weg. Was natürlich nicht der Fall ist, aber die Angst ist einfach da bei vielen.
Also sprechen wir eigentlich einen ganz großen Kontext an. Also einerseits gibt es diese Sache, wo die Kinder natürlich in direktem Kontakt zu den Eltern stehen und die Eltern sind beeinflusst dadurch, dass sie eine Erkrankung haben.
Genau.
Auf der anderen Seite denken die Eltern dann auch größer, was passiert, wenn das zum Beispiel rauskommt oder wenn vielleicht auch der Kindergarten vielleicht dann irgendwas feststellt, sodass dann das Jugendamt mit eingeschaltet wird.
Genau. Und hinzu kommt ja auch noch, die Eltern haben ja in vielen Fällen auch selber Schuldgefühle, dass sie sich eben nicht um ihre Kinder kümmern können, so wie sie es wollen. Also wir gehen ja grundsätzlich davon aus, alle Kinder lieben ihre Eltern und alle Eltern lieben ihre Kinder und wollen das Beste für sie. Und wenn ich das dann nicht kann, aufgrund einer psychischen Erkrankung, macht das als Eltern auch häufig einfach Schuldgefühle. So, dass man es eben nicht hinkriegt, so wie man möchte.
Ja, und das ist, und ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal ganz kurz die Zeit wirklich aufwenden, weil das wichtig ist. Das eine ist, dass ich durch eine psychische Erkrankung, eine psychische Betroffenheit beeinträchtigt bin. Das nächste ist, sobald das System irgendwie auch darauf reagiert, egal ob zugewandt oder nicht, dieses Schuldgefühl, was du sagst, ist dann häufig auch die nächste Konsequenz daraus. Das heißt, wenn ich spüre, dass ich das selber nicht hinbekomme, weil ich psychisch betroffen bin, dann merke ich ja, dass ich gar nicht das auch leisten kann, was mein Kind verdient hat, weil ich das Kind ja liebe zum Beispiel. Und dann komme ich in das Schuldgefühl rein, komme aus meiner Haut nicht raus und das macht es dann im Grunde genommen eigentlich total schwierig, da irgendwie aus diesem Kreislauf rauszukommen.
Genau so, ja. Zusätzlich zu einfach den Symptomen einer Depression, zu denen ja Antriebslosigkeit zum Beispiel zählt.
Ja.
Das alleine reicht eigentlich schon, dass man da nicht rauskommt und dann kommen noch andere Sachen dazu.
Du hast schon angesprochen, hauen wir die Basics mal raus.
Ja.
Depression.
Ja.
Erklären wir mal, was die Depression auszeichnet. Ne?
Ja. Also genau, es ist halt mehr als einfach so ein bisschen Traurigkeit. Ne? Ich meine, ich glaube, es kennt jeder Phasen im Leben, wo man traurig ist, wo man antriebslos ist und das kann auch eine ganz normale Reaktion ja sein, wenn ich einen Trauerfall habe, wenn ich irgendwelche einschneidenden Lebensveränderungen habe, dann kann das normal sein, aber wenn es eben länger anhält und wirklich die Symptome gravierender sind, kann es sein, wir sprechen von einer Depression als wirklich ernstzunehmender Erkrankung. Genau, und die Antriebslosigkeit hat man schon gesagt, als eines der Hauptsymptome mit negative Gedanken, so dieses typische Grübeln, was dann viele haben, bis hin zu, dass wirklich viele das Interesse an Aktivitäten, an Freunden verlieren, am Leben generell. Also so Lebensunlust bis hin zu Selbstmordgedanken, dass viele einfach sagen, das Leben hat keinen Sinn mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Und das zeigt sich ja dann auch teilweise körperlich in Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitverlust bei vielen. Ja, solche Dinge.
Ich find immer wieder das Erstaunliche bei der Depression ist, dass es eins von wenigen Störungsbildern, vielleicht noch die Angst zum Beispiel, dass sie über das ganze Leben hinweg auftreten kann.
Ja.
Also das heißt, man ist davor möglicherweise nicht gefeit und es kann natürlich durch weitere Belastungsfaktoren, jetzt muss ich aufpassen, damit ich es nicht falsch formuliere, durch weitere Belastungsfaktoren oder kritische Lebensereignisse kann es natürlich auch eine Situation ergeben, wo plötzlich dann auch eine Depression eine Rolle spielt.
Ja.
Wir kennen zum Beispiel auch die postpartale Depression.
Ja.
Das heißt, wenn werdende Mamas dann mental sehr viel Load haben zum Beispiel oder belastet sind und dann plötzlich in eine Depression noch reinrutschen. Und Kinder sind wunderbar, sind erfreulich, aber stellen manchmal auch ein kritisches Lebensereignis dar, sodass es dann auch eben zu solchen Phasen kommen kann.
Ja.
Das heißt, es ist nichts, wovon wir sprechen, was ganz besonders ist, sondern es kann durchaus im Leben passieren. Es kann der Fall sein. Wir sprechen von was Realistischem.
Genau, was ja auch teilweise Kinder schon betreffen kann. Also auch Kinder können ja schon an Depressionen erkranken. Und wie du sagst, eben bis ins hohe Alter hin können da immer wieder Lebensereignisse ja auftreten, die das auslösen können.
Ja.
Vor allem, wenn man vielleicht schon eine Veranlagung dazu hat, aufgrund, dass es in der Familie schon mal vorkommt. Oder,
ja. Ich habe das Buch vor mir und habe die Seite 8 aufgeschlagen und du beschreibst das als eine unsichtbare Krankheit. Mhm. Unsichtbare Krankheit ist ja etwas, also klar, da geht es um das Emotionale, vielleicht auch bei der Depression. Und diese Illustration, die dient dazu, das ein bisschen zu erklären, oder?
Ja, also zum einen das zu erklären und eben auch, also das Buch ist ja speziell für Kinder im Vor- und Grundschulalter, um eben auch speziell zu sagen, wenn die jetzt vor allem die Texte noch nicht selber lesen können oder so, dann einfach das sichtbar zu machen, was da gerade passiert und ja, um es auch ein bisschen spannender dann für die Kinder in dem Fall auch zu machen. Hm. Genau.
Vielleicht versuchen wir nochmal, wir haben die Depression so ein Stück weit definiert. Mhm. Was bedeutet das für den Umgang mit den Kindern?
Ja. Ja. Ja, also wie ich es vorhin schon ein Stück weit angesprochen hatte, in dem Buch wird es auch, glaube ich, ganz gut thematisiert, wenn zum Beispiel ein Familienausflug ansteht und die Mama in dem Fall ist in einer schweren akuten Depressionsphase und sie kann eben nicht mitkommen auf diesen Ausflug, weil einfach die Erkrankung es nicht zulässt, weil sie es nicht schafft, hochzukommen und zu sagen, ich komme jetzt mit, dann schränkt es natürlich nicht nur den Familienalltag ein, in dem Sinne, dass Papa dann alleine mit den Kindern loszieht, sondern es löst auch in den Kindern Wut aus, es löst Traurigkeit aus, es löst Enttäuschung aus, es löst eine gewisse Scham aus, wenn dann die Schulfreunde fragen, ah, wie war der Ausflug und Mama ist nicht mitgekommen. Und das ist dann was die Kinder ja auch erstmal wieder irgendwie verarbeiten müssen. Ne? Also sie haben vielleicht verstanden, Mama ist krank. Und dann merken sie, ich bin wütend darauf, dass Mama krank ist. Prompt haben die Kinder wieder ein schlechtes Gewissen, dass sie wütend sind, weil sie sagen, ja, Mama ist ja krank, da darf ich eigentlich nicht wütend sein. Mhm. Ne, also sowas zum Beispiel. Und eben auch, dass es, glaube ich, auch wirklich schwer ist, den Kindern zu vermitteln, ich bin jetzt nicht traurig, in Anführungsstrichen, weil du nicht dein Zimmer aufgeräumt hast oder weil ich dich nicht lieb habe, sondern ich bin traurig, weil ich eine Krankheit habe. Mhm. So, also ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das den Kindern zu vermitteln, woran das jetzt wirklich liegt und wie es eben auch in der Seele von dem Erkrankten gerade aussieht, so im Inneren.
Ich finde das auch tatsächlich sehr herausfordernd, ne? Also das, wie du es beschreibst, es ist ja im Grunde genommen auch Psychoedukation.
Ja.
Das heißt, man versucht dem Kind das auch nahezubringen, was dieses Unsichtbare auch sein kann oder was es bedeutet.
Genau.
Und versucht dann über die Geschichte hinweg vielleicht auch diese Ansatzpunkte zu finden.
Genau. Also man kann natürlich, wenn man mit Kindern redet, auch vor allem mit so jüngeren Kindern, kann man auch Bilder verwenden. Ne? Also ich habe eine Klientin gehabt, die hat dann immer von meinem schweren, traurigen Rucksack gesprochen, den sie wieder rumträgt mit sich. Mhm. Oder von der schwarzen Wolke, die halt dann so über dem Herz hängt, dass das Herz traurig ist. Also man kann da durchaus solche Bilder verwenden. Aber das wirklich so zu transportieren, dass die Kinder das nachvollziehen können, ist herausfordernd, definitiv.
Das ist herausfordernd, weil das ja auch was, glaube ich, einfach mit der Bindung auch zu tun hat, was möglicherweise dann auch ein Einfluss sein kann.
Ja, also gerade wenn das natürlich in den sehr frühen Kindheitsjahren auftritt, so bis drittes, viertes Lebensjahr, kann das auch sehr prägend fürs Bindungsverhalten sein, ja.
Jetzt haben wir zum Beispiel Gründe oder wir haben Ursachen von Depressionen und wir haben diese Verhaltensweisen. Worauf hast du dich in dem Buch oder habt ihr euch ganz konkret fokussiert, deiner Ansicht nach?
Also das Buch zeichnet wirklich so das Familienleben, den Alltag von der Familie nach, wo die Mama betroffen ist. Also da geht's, also die Gründe werden zum Beispiel in der Geschichte jetzt gar nicht großartig thematisiert, einfach weil die so vielfältig auch sein können, sondern in dem Buch geht es wirklich mehr darum, wie zeigt sich das konkret im Alltag und was bedeutet das vor allem aus Sicht der Kinder. Also es geht viel darum, wie erleben die Kinder das, was fühlen die, was denken die darüber, wie geht auch der Papa als nicht betroffener Angehöriger damit um, was kann dem helfen. Das ist ein großer Teil und eben auch die Therapiemöglichkeiten. Was kann helfen? Wo gibt es Ansätze, wo die Kinder hingehen können und der Papa und aber auch eben die Mama als Betroffene?
Ja. Und es ist ja auch, ich bin hier gerade auf Seite 26, ein Treffen unter Freunden. Das heißt doch positive Aktivitäten zum Beispiel. Das ist ja ein Ansatz bei der Depression auch. Gott kann helfen auf Seite 24. Das sind so individuelle Strategien, wie man auch Resilienz zum Beispiel herstellen kann, wie man Widerstandsfähigkeit unterstützt. Also das heißt, das Buch liefert natürlich auch die Ideen, was man irgendwie mitmachen kann. Ja. Aber ich glaube, auch ein wesentlicher Punkt ist, wie du es gerade angesprochen hast, dass auch die Elternteile aufgeklärt werden, was eine Depression zum Beispiel im elterlichen Kontext mit den Kindern macht.
Genau, definitiv. Also auch darum geht's. Deswegen ist es bewusst aus Sicht der Kinder auch geschrieben. Eben weil das natürlich als Eltern, wenn man mittendrin ist, sehr schwierig ist, auch dann die Perspektive der Kinder einzunehmen. Und genau dafür soll auch das Buch dienen, zumindest mal drüber nachzudenken, okay, wie könnte es meinen Kindern möglicherweise damit gehen, neben den Hilfsmöglichkeiten, die es gibt und die natürlich jeder für sich dann gucken kann, was passt für meine individuelle Situation jetzt gerade.
Und ich finde eben auch sehr, sehr schön, dass du ja den Teil auch, was Depressionen sind, in das Buch auch mit reingenommen hast. Das heißt, wir sprechen ja eben auch von der Wissenschaftlichkeit und der Basierung, die du dann auch mit drin hast.
Genau, ja. Also vor allem dann hinten, also neben der Bildergeschichte gibt es ja noch einen Sachteil. Der ist dann speziell auch von der Sprache und so eher für Erwachsene, sowohl Betroffene als auch Angehörige. Und da gibt es dann einfach nochmal ein paar Grundinformationen über Depressionen. Es gibt Kontaktadressen, es gibt Tipps auch für die Gespräche mit Kindern, wie kann ich mit Kindern über die Erkrankung reden. Ja, das ist dann eben nochmal speziell für die Erwachsenen gedacht.
Also ein sehr schönes Buch. Mich würde interessieren, was stellst du mit dem Buch an? Was kann man damit machen? Es ist quasi für die Eltern aus der Sichtweise der Kinder her, dass man eine Idee bekommt, was das mit Kindern macht. Wo setzt du mit dem Buch an? Mir würden da ein, zwei Sachen einfallen, aber du hast sicherlich auch schon ganz viel damit gemacht und kannst Menschen auch damit erreichen, damit wir unter Versorgung einfach ein ganz, ganz cooles Element eigentlich mit zur Verfügung stellen können.
Ja, also natürlich können das einfach Betroffene und Angehörige als Einzelpersonen kaufen. Das war bisher jetzt auch, was ich so erlebt habe, der häufigste Fall tatsächlich, dass Angehörige gekommen sind und gesagt haben, hey, ich finde keinen Zugang zu demjenigen, aber ich möchte einfach mal das Buch kaufen. Vielleicht kann ich mit den Kindern drüber reden. Also dafür ist es eben auch wirklich gedacht, es soll eine Möglichkeit sein, das Gespräch über dieses Thema zu eröffnen. Erstmal. Vor allem, wenn man sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder man hat das Gefühl, da ist jemand betroffen, aber derjenige sieht es vielleicht selber noch nicht so. Auch dann kann das so ein sanfter Türöffner sein, zu sagen, hey, wollen wir mal das Buch zusammen lesen? Könnte das vielleicht irgendwie bei uns auch so sein? Also das ist natürlich eine Möglichkeit als Einzelperson. Und mein Wunsch ist auch schon, dass das Buch in wirklich Institutionen ausliegt. Also in Therapiepraxen, Kinder- und Jugendarztpraxen, Kitas, Schulen, Kliniken. Also alles, was man sich denken kann, wo Kinder und Jugendliche mit in Berührung kommen. Also ich weiß es, bei uns zum Beispiel liegt es in der Kita aus und da wurde es in jeder Gruppe schon gelesen und da haben sich wunderbare Gespräche ergeben, auch mit den Kindern schon. Einfach alleine über den Unterschied, okay, ist Mama jetzt nur traurig oder ist Mama krank? Also ich finde das erstaunlich, was für eine Offenheit die Kinder dafür haben. Und genau, also das wäre einfach mein Wunsch, dass das Buch da ausliegt und dass Familien das sehen und sagen, oh, wow, wir gucken mal rein, wir leihen es uns mal aus, vielleicht hilft es uns.
Genau. Also ich finde den Punkt sehr gut. Also die Kitas zum Beispiel, auch die Schulen und gerade diese junge Generation, die in den Schulen und in den Kitas ist, die Generation Alpha ist ja auch, was das Emotionale angeht, sehr offen.
Ja.
Und zeigt das auch auf. Und ich meine, Chemnitz hatte ja immer dieses große von Professor Rudolph, das Huckepack-Projekt, wo es um die Emotionalität auch von Kindern im Kita-Bereich ging, wo damals gesagt worden ist, wir müssen genau das schulen. Ne? Also anhand von Bildern, von Bildgeschichten dann auch Emotionen erkennbar zu machen. Und ich glaube, das trifft den wesentlichen Kern auf und geht noch den Schritt weiter, dass man sagt, wir haben auch nochmal die Informationen gebündelt für die Leute, die dann mit den Kids auch vor Ort arbeiten. Also für die Erzieherinnen und Erzieher, für die Lehrerinnen und Lehrer. Also ich finde, das kann man auch sehr gut multiplizieren und in die Fortbildung zum Beispiel reinbringen.
Ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, also ich komme auch gerne selber und halte Vorträge oder Lesungen, wenn das gewünscht ist. Aber sonst kann man natürlich auch das Buch als Grundmaterial nutzen und da selber eine Fortbildung mitmachen.
Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man dich anschreiben kann zum Beispiel und du hältst dann Vorträge.
Ja.
Das haben vor dem Podcast, vor unserem Gespräch auch gesagt, dass du Vorträge auch dazu machst.
Genau, also da kann man sich gerne über die Homepage melden oder über Instagram und dann mir eine Nachricht schreiben und also ich habe auch schon nur eine Lesung gemacht, in Anführungsstrichen, dann gab es hinterher einen Gesprächskreis. Ich mache auch durchaus Vorträge noch mit ein paar extra Infos dazu, also das kann man dann ganz individuell absprechen.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und das ist wirklich auch eine Stärkung vom Familiensystem, finde ich. Weil gerade auch das Thema, wenn, du hast es gesagt, wenn ein Kind sich alleine fühlt, Einsamkeit, das ist kein gutes Gefühl. Ja. Und dann haben wir vielleicht auch die Konstellation, dass ein Elternteil depressiv ist, nicht aus der eigenen Haut heraus kann und sich das auf das Kind überträgt und das Kind dann schon ein Stück weit auch in seinem ganzen Wesen, im Temperament auch beeinflusst ist und vielleicht dann auch selber dazu neigt.
Ja.
Siehst du für ein neues Buchprojekt dann schon ein neues, eine neue Besonderheit, einen neuen psychischen Aspekt?
Ja, also es gibt Ideen, die im Moment, die so an Platz 1 ist quasi Suchterkrankungen und wahrscheinlich speziell im Moment Alkohol. Mhm. Genau, das ist so die Idee, die mir gerade als nächstes vorschwebt. Ja. Mal sehen, was daraus wird. Ja.
Könnte vielleicht dann also auch, hätte Potenzial für eine Reihe.
Definitiv,
dass man sagt, man geht mal die ganzen Erkrankungen, die da von Relevanz vielleicht sind, ein bisschen durch. Hast du, nachdem das Buch dann erschienen ist, was war so dein erster Gedanke, als du es dann in den Händen gehalten hast? Für dich selbst, aber mich würde dann noch mal ein anderer Gedanke interessieren.
Ja, also für mich selbst war erstmal so, also ich konnte es gar nicht richtig glauben, so, weil ja, Buchschreiben ist, ich glaube, für viele Journalisten, Autoren etc. erstmal so ein Traum und dann kam plötzlich dieser Karton mit diesen Büchern. Das war irgendwie ganz, ja, ganz spannend, die auszupacken und so, oh cool, ich habe es tatsächlich geschafft.
Und dann würde mich interessieren, was war so der Gedanke, als du es dann vielleicht nochmal gelesen hast, was ist die Botschaft, was ist genau die Botschaft, die es nochmal so runterbricht, was du damit machen möchtest?
Ja, ich glaube, dass, also das Hauptanliegen einfach ist wirklich die Enttabuisierung von dem Thema. Eben das ein Stück weit zu sagen, es gehört einfach für viele Menschen auch zum Leben dazu. Mhm. Leider für viele Menschen ist es ein Thema. Mhm. Und es ist normal und es ist gut und wichtig, darüber zu reden. Und was in dem Buch auch vorkommt, es sind so Kernbotschaften für die Kinder. Ich glaube, für die Kinder ist es wichtig, dass die wissen, du bist geliebt. Du bist nicht schuld an der Erkrankung und du bist auch nicht verantwortlich für die Heilung.
Ja.
Und du bist nicht alleine. Also das sind so diese vier Kernbotschaften, die ich auch bei Vorträgen und so sage, wo ich sage, wenn die Kinder das mitnehmen aus dem Buch, ist schon viel gewonnen in meinen Augen.
Ja, und ich finde, das möchte ich nochmal ergänzen, das haben wir an verschiedenen anderen Stellen auch schon mit erwähnt, die DEX-Studie ist die Studie zur psychischen Gesundheit bei Erwachsenen, die aktuellste Variante ist noch von 2014, also auch schon 10 Jahre her. Aber trotzdem wird dort die Depression an Stelle 3 mit 8% ungefähr gesehen, von 16 bis 65 im Alter. Die Angst ist ein bisschen mehr und die Süchte sind auch noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber die Depression ist an Stelle 3 und man muss an der Stelle auch sagen, es ist was Realistisches eben. Ne?
Ja.
Also was Realistisches, dort auch in eine Depression reinzurutschen, eine depressive Phase auch reinzurutschen und es macht letztendlich auch immer was mit den Kindern, weil es letztendlich auch ein Familienthema ist.
Definitiv.
Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auf die Idee kommen, das Buch zu bestellen, dann wissen sie, wo sie sich hinwenden sollen. Das werden wir am Ende auch nochmal sagen. Was könntest du denn unabhängig vom Buch jetzt, du stehst in der Materie drin, wenn du an die Familien denkst, so ein bisschen in Richtung Prävention, was würdest du denn den Familien auch an Tipps geben? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ein Elternteil vielleicht nicht die Diagnose einer Depression hat, sondern ab und zu in so depressive Phasen reinrutscht, weil vielleicht auch zu viel Stress auf Arbeit ist und das eine Stressreaktion
auch
sein kann.
Also ich glaube, was immer, das geht für viele Situationen, aber auch für solche, was immer gut ist, ist offene Kommunikation. Einfach im Gespräch bleiben, die Elternteile untereinander, aber eben auch zwischen Eltern und Kindern. Wie geht's dir gerade? Wie ist die Situation gerade zu Hause? Auch über negative Gefühle, ne? Also das kann auch einfach ja helfen, Anzeichen, wo es vielleicht dann eine chronische Depression oder so werden könnte, frühzeitig zu erkennen. Da gibt es auch diverse Selbsttests im Internet, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig damit. Die können sicherlich helfen zu sagen, okay, ich guck mal, ob das in eine Richtung gehen könnte. Wenn man die Vermutung hat, ich habe eine Depression, dann würde ich immer empfehlen, sich an eine Beratungsstelle, an einen Hausarzt oder so zu wenden, als erste Anlaufstelle, um zu sagen, okay, ich lasse das zumindest mal abchecken. Und ansonsten hilft auch ein gutes soziales Netzwerk. Also das hilft in der Akutsituation, aber eben auch einfach, ja, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur eine Stressreaktion ist, auch da hilft das sowohl den Kindern als auch entlastend für die Eltern, wenn man gut eingebunden ist in soziales Netzwerk und Bezugspersonen hat, wo man sagt, könnt ihr uns mal kurz helfen? Könnt ihr mal die Kinder übernehmen? Mhm. Oder können wir einfach nur mal einen Kaffee trinken gehen und reden?
Mhm. Da fallen mir spontan noch so Selbsthilfegruppen ein.
Ja.
Gibt es in so einem Bereich Selbsthilfegruppen für Eltern, die sich gegenseitig unterstützen?
Da gibt es Selbsthilfegruppen, ja. Es gibt die sowohl für Betroffene, wobei ich glaube, da der Zulauf relativ gering ist aufgrund der Symptomatik. Aber es gibt die auch für Angehörige und es gibt die auch für Kinder.
Ja.
Ja.
Genau, also jetzt für den Chemnitzer Raum, da gibt es dieses KISS, dieses Netzwerk.
Genau,
na,
da
gibt es KISS, kann.
Die vermitteln. Und für Kinder habe ich auch zumindest noch gefunden, es gibt auch, ich weiß nicht genau, wie die Seite heißt, das müsste ich nochmal raussuchen, aber es gibt verschiedene Netzwerke, die deutschlandweit Depressionspaten vermitteln. Im Sinne von, wenn eine Familie sagt, wir haben keine engen Bezugspersonen, wir leben vielleicht weit weg von unserer Familie, wie auch immer, gibt es Netzwerke, die sagen, okay, wir vermitteln Bezugspersonen für die Kinder, die einfach mit denen mal schöne Aktivitäten machen oder einfach nur da sind und denen zuhören.
Genau, das hauen wir dann in die, ich vergesse immer den Namen, Tobias hat mir das gesagt, in die Shownotes oder in,
ja.
diese, in die Dinger da mit rein.
Genau,
das weil ich glaube auch, also gerade Selbsthilfe, das ist ja etwas, was so eigentlich neben den drei Säulen, also ambulant, teilstationär, stationär, ja. Nachsorge, ist das eigentlich auch nochmal so eine Säule in der Versorgung. Und ich glaube, das kann ganz gut funktionieren, wenn man da auch Selbsthilfegruppen zum Beispiel hat, um sich so ein Netzwerk auch aufzubauen. Mhm. Weil auch Selbsthilfe für euch nochmal, weil Selbsthilfegruppen, die Betroffenheit auch in den Fokus eigentlich rückt, ja. wo es darum geht, wie kann ich mein Leben irgendwie auch bewältigen oder mit den Problemen aus der Krankheit heraus resultieren, wie kann ich damit umgehen. Also Selbsthilfe ist eine Stärkung von Empowerment und eine Stärkung von Resilienz, also in Bezug auf das, was an lebensalltäglichen Problemen auch passiert.
Ja.
Ja. Was würdest du für die Kinder, jetzt könnten wir ja auch nochmal gucken, was könnte denn präventiv für so ein Kind auch gut sein? Mhm. Also weil es ja auch manchmal, wie du gerade gesagt hast, wenn es eine chronifizierende Depression ist, dass es auch immer mal wieder zu einer depressiven Phase kommen kann, wo ich vielleicht auch in dem Moment Mama natürlich oder Papa nicht ändern kann oder den Zustand, den Umstand. Was könnte da noch günstig sein aus deiner Sicht?
Also ich glaube auch da, was ich eben schon gesagt habe, wenn die Kinder auch gut eingebunden sind, hilft es auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch helfen kann, ist einfach trotz der Erkrankung eine Routine im Alltag, die den Kindern Sicherheit gibt. Also, und wenn es ist, wir essen einmal am Tag zusammen, alle, auch der Erkrankte dann in dem Fall. Ne? Also dass man versucht, trotzdem so Routinen aufrechtzuerhalten, auch in Akutphasen. Und was wichtig ist, dass die Kinder zum einen gelernt haben, auch negative Gefühle sind okay, auch wenn ich die fühle und ich darf darüber reden, mit wem auch immer, ne, dass es einfach eine Vertrauensperson gibt, mit der die Kinder reden können und dass sie auch wissen, okay, die Krankheit ist kein Tabuthema, ich muss mich nicht dafür schämen, wie es gerade zu Hause aussieht und dass sie trotzdem einfach Kind sein dürfen. Mhm. Also manchmal haben die dann so das Gefühl, weil Mama oder Papa jetzt traurig sind, muss ich auch traurig sein. Mhm. Ne? Sondern dass man sagt, nee, du darfst trotzdem Freunde treffen, du darfst Hobbys haben, du darfst glücklich sein, auch wenn es ein Elternteil gerade nicht ist. So. Also, und das ist ja was man den Kindern auch in den guten Phasen vermitteln kann. Ne? Was man, also dass man einfach so das Kind wirklich auch in seiner Selbstwirksamkeit, in seinem Selbstwert, in den guten Phasen stärkt, dass es dann, wenn es mal wieder schwierig wird, da gut durchkommt.
Ja.
Und da spielen auch Selbsthilfegruppen eine Rolle, ne? Wo die Kinder ja auch konstant hingehen können, wo die Freunde finden, wo die merken, auch es gibt andere, denen geht es ganz genauso. Und dass die auch zu Hause mithelfen dürfen. Auch das habe ich in Gesprächen gehört, erleben viele Kinder als hilfreich, dass denen erlaubt wird sozusagen, den Betroffenen eine Freude zu machen oder es zumindest zu versuchen. Also ich male ein schönes Bild oder ich kaufe einen Blumenstrauß oder sowas. Mhm. Das stärkt auch die Selbstwirksamkeit.
Ja, Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, nochmal ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja.
Die Selbstwirksamkeit ist bei den Kindern und Jugendlichen natürlich nicht nur bezogen auf die Familie, sondern wir haben, wie du sagtest, auch die ganzen anderen Lebensbereiche. Und deswegen ist es eben auch gut, ein Kind, gerade wenn zu Hause das ab und zu vielleicht auch mal schwierig sein kann, in einem anderen Setting auch zu haben, sodass das Kind sich dann auch nochmal losgelöst von den Eltern vielleicht erlebt. Ne?
Genau.
Positive Ich-Identität so ein Stück weit als Stichwort.
Und da hilft es natürlich, wenn es vielleicht schon in einem Verein oder in irgendeiner Freundesgruppe, bei einem Hobby oder wie auch immer schon einfach eingebunden ist, das kann da auch extrem tragen dann. So
ein Netz. Genau, das finde ich auch. Und es ist ja ein emotionales Thema, also kann man auch die Emotionen in den Vordergrund stellen. Ja. Ich finde, man kann auch das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, also die Geschichte auch zu erklären. Mhm. Also in den guten Phasen dann auch immer wieder dem Kind auch zu verdeutlichen, worum es geht, ja, und dass es nichts mit dem Kind auch zu tun hat.
Genau.
Und man kann natürlich auch dann sagen, man sucht sich was Alternatives, um Emotionen vielleicht auch auszudrücken, wenn das bei dem Kind auch. Ne? Also das ist ja auch resilienzförderlich. Genau, und wesentlicher Punkt für die Eltern ist dann aber schon auch darauf hinzuweisen, dass Psychotherapie wirksam sein kann, also sehr wirksam auch sein kann bei einer Depression. Ne?
Ja, definitiv. Also auch das wird ja in dem Buch thematisiert. Ob das dann ambulant oder stationär ist, das hängt ja auch immer vom Fall ab und von der Schwere der Erkrankung, sage ich mal. Aber definitiv ist das da ein sehr wirksames Mittel.
Ja. Und um vielleicht nochmal was einzustreuen, Jugendamt hattest du am Anfang auch erwähnt, so als so ein bisschen angstbesetztes Thema. Die Jugendämter sind trotz allem immer ganz offen. Ja. Ich kenne das aus dem Erzgebirge, wo wir ja herstammen, Kopfvitamin. Dort gibt es die frühen Hilfen vom Landkreis Erzgebirge. Und das ist ein Netzwerk, was es schon seit vielen Jahren gibt. Da gibt es einen Elternkompass und da wird immer wieder darauf hingewiesen, was man machen kann. Und man geht dort sehr offen auch mit diesen Themen um.
Ja.
Na, also das heißt, die Angst ist natürlich berechtigt, weil man dann das Gefühl hat, es passiert irgendwas, aber es wird im Grunde genommen eigentlich der Mensch auch abgeholt und es wird viel Hilfe dann auch geschaffen.
Also das habe ich auch hier in der Arbeit in Chemnitz eher erlebt, dass es eher so rum ist, dass das Jugendamt sagt, wir unterstützen dich, wenn du dir Hilfe suchst. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Jugendamt-Mitarbeiter dann gesagt hat, ach, sie haben eine Depression, ja, dann nehmen wir jetzt gleich das Kind weg. Also das habe ich noch nie erlebt. Von daher, ich kann die Angst ein Stück weit nachvollziehen, aber zum großen Teil ist sie unbegründet.
Ja, das sehe ich auch. Und deswegen ist es auch gut, dass man das eben enttabuisiert, indem man darüber spricht.
Genau.
Genau. Was gibt es noch zu sagen? Also.
Ja, überlege ich gerade.
Können gemeinsam überlegen.
Vielleicht, was mir tatsächlich noch wichtig ist, weil vor allem für die nicht betroffenen Angehörigen besteht immer die Gefahr, zu viel helfen zu wollen. Und das wäre mir noch echt wichtig zu sagen, dass die Angehörigen bitte auch auf sich selber achten sollen und auf ihre Bedürfnisse und nicht sich völlig aufopfern sollen für den Betroffenen. Weil dann ist am Ende auch kein geholfen, wenn wir einen Erkrankten mit Depression haben und einen Angehörigen mit Burnout oder Ähnlichem.
Ja.
Also das wäre mir an der Stelle noch wichtig. Das gilt vor allem ja für das nicht betroffene Elternteil, ne? Der ja dann, der oder die dann in dem Fall ja eine Doppelbelastung zu tragen hat, weil eben auch mehr Verantwortung für die Kinder übernommen werden muss.
Ja.
Aber gerade da nochmal zu sagen, auch derjenige darf bitte auf sich selber achten. Das wäre mir nochmal wichtig.
Ja, das ist das Thema Selbstfürsorge ein Stück weit auch. Das braucht es auch, wenn ein anderes Elternteil betroffen ist.
Richtig.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir sind auch nochmal bei dem Prinzip fördern und fordern.
Ja.
Also letztendlich ist auch bei einer Depression, das muss man sagen, es geht um die Akzeptanz auch eines Menschen, der in einer depressiven Phase ist.
Ja.
Ein Stück weit, wenn wir aber an positive Aktivitäten zum Beispiel denken und an das Rausgehen und sich dann auch so ein Stück weit ein kleines bisschen zu konfrontieren, sind wir auch beim Fordern.
Ja.
Und da ist es auch wesentlich, dass jeder Mensch auch mit seiner Perspektive zu sehen ist, sodass man eben, wie du sagst, nicht in die emotionale Erschöpfung kommt, weil man too much macht.
Ja, genau. Ja.
Also das heißt, es braucht so ein ganz kleines bisschen wieder den Blick auf, und das ist immer das Schwierigste, auf das innere Gleichgewicht, also auf die Resilienz. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, wenn man das Gefühl hat, es wird einfach zu viel, sich dann eine Selbsthilfegruppe oder eine Beratungsstelle zu begeben.
Ja.
Oder wir haben es auch öfters mal über einen Verein, dass dann jemand erstmal bei uns beim Verein nachfragt, das ist ja auch so ein bisschen unsere Funktion. Und dann gucken wir gemeinsam und dann erleichtert es auch ein bisschen mehr den Weg in Anspruchnahme irgendwie, dann das zu unterstützen und dann erstmal da zu sein.
Genau, ja.
Okay, hast du Rückmeldungen zu dem Buch?
Bisher noch nicht wirklich viele. Also ich habe eine Angehörige gehabt, die es gekauft hat und die dann wirklich hinterher mir mal schrieb, Mensch, wir konnten wirklich mal drüber sprechen, auch mit dem, von dem sie denkt, dass derjenige betroffen ist. Und also das fand ich schon sehr schön. Und bisher, zumindest so die offiziellen Rezensionen, sind ganz positiv. Da freue ich mich sehr.
Das heißt, man kann es über, also wo kann man es bestellen? Man kann es bei dir bestellen?
Genau, man kann es direkt über meine Homepage bestellen.
Also das war nochmal?
LisaMariaMerkens.com, alles zusammengeschrieben mit H. Merkens. Ja. Und ansonsten gibt es das bei Amazon, Thalia, überall eigentlich, glaube ich, wo es im Internet Bücher gibt oder direkt beim Neukirchener Verlag.
Ja, ja, das passt. Und geht auf jeden Fall auch bei Instagram drauf, wenn ihr das wollt, und da mal schaut. Da gibt es ein bisschen Aktuelles dann auch von dir und sicherlich auch über neue mögliche Projekte, die dann zukünftig eine Rolle spielen werden.
Genau, das findet man auf meiner Seite. Vielleicht ein Hinweis noch, wenn man das Buch bei mir bestellt, gibt es eine Signierung und eine Widmung und eine persönliche Überraschung.
Habe ich die eigentlich auch bekommen?
Ich glaube schon.
Okay, wir gucken gleich nochmal. Alles klar, ja, ich danke dir fürs Kommen.
Gerne.
Ich wünsche dir alles Gute. Ich finde das ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Sache. Ich finde, das auch zu kombinieren, so mit unterschiedlichen Modalitäten, einerseits Wissen, Wissensvermittlung, andererseits das zu illustrieren, ist eine ganz, ganz Bombenidee. Und ich glaube, das schreit nach einer Reihe. Also ich werde nachfragen und
ja,
zu den Suchterkrankungen. Spätestens dann kommst du wieder.
Gut, machen wir so.
Alles klar. Ich wünsche dir was. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und dann bis dahin.
Tschüss.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.